Jetzt ist die Übertragung schon gestartet. Nun ja, das soll unser Problem nicht sein. Falls gleich noch ein Hinweis kommt, dass andere Livestreams live sind, dann können wir auch ja dort Hallo sagen. Apropos Hallo sagen, es ist der 24.09., es ist Donnerstag, 17 Uhr und es ist vorbei mit der Sommerpause für den Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Oliver Kling. Ich bin Handelskraft Digital Business Analyst und Host und Moderator dieses kleinen, feinen Talks im Internet als Podcast, als Video und all das. Und ich begrüße zum ersten Talk nach der Sommerpause jetzt herbstlich aus Nürnberg zugeschalten Dr. Martin Kassubeck von der Nürnberg-Messe. Hi Martin.
Olli, ich grüße dich. Schönen Nachmittag.
Ja, schön, dass du da bist. Du hast dir auch ein Getränk des Talks ausgesucht und hast ein alkoholfreies IPA gewählt. Und in unserem Vorgespräch habe ich natürlich den Hauptstädter raushängen lassen und gesagt, ja, ein alkoholfreies IPA in Berlin, wie schwer kann es schon sein? Es war tatsächlich so schwer, dass ich keins gefunden habe und deswegen jetzt alkoholfrei auf ein klassisches Weizen zurückgreife und sende auch an dieser Stelle schon mal einen Prost und benetze kurz meine Kehle. Und wünsche dir guten Appetit. Martin, wir wollen sprechen und zwar über die Zukunft der Messe oder die Messe der Zukunft. Ich denke, beides ist eine ganz sinnvolle Perspektive, worüber sich es natürlich jetzt nur ganz kurz, wenn überhaupt zu reden lohnt, ist, dass es alle wissen, Messegesellschaften leiden gerade unter der aktuellen Pandemie. Man kann sich nicht treffen, eure Hallen müssen gerade leer bleiben. Das heißt, die Probleme sind definitiv offensichtlich. Die Frage, die sich daraus also sozusagen sofort ergibt, ist, hat Messe noch Zukunft? Und wenn ja, wie sieht denn die Messe der Zukunft aus?
Ja, Olli, die Frage treibt uns tatsächlich um. Und vielleicht sieht es man ja in meinem Hintergrund. Das ist gar nicht so lange her, das ist die Spielbahnmesse aus dem letzten Jahr. Und zu deiner Frage ganz klar, ja, Messe hat Zukunft. Und ich glaube, wir müssen uns einfach darüber unterhalten, wie sieht diese Zukunft eigentlich aus? Und da gibt es sicherlich nicht den einen Königsweg, sondern da wird es viele Entwicklungen geben, die auch einen Einfluss darauf haben, ob das genauso aussieht wie in meinem Hintergrund oder ob sich auch einzelne Formate auch verändern werden.
Ja, lass uns doch initial mal zurückspringen, ein bisschen weiter. Ein Feedback, das wir in der Sommerpause bekommen haben, war, eure Gespräche sind interessant, aber ihr wisst oft schon zu viel voneinander und deswegen beginne ich ein bisschen zeitiger. Und zwar zwei Punkte. Lass uns später über deine Rolle sprechen, aber lass uns doch kurz erst drüber sprechen, was macht denn Messe eigentlich aus? Also was macht die Messebranche? Viele kennen Messen als Besucher. Das ist relativ klar, man hat viel Platz, man hat eine sehr, sehr große Auswahl an Produkten oder innerhalb eines Themas, die man sich ansehen kann, wo man Kontakte und Netzwerke schließen kann. Andere kennen Messen auch eben als Aussteller von Dienstleistungen, Produkten und dergleichen und hatten vielleicht Messekontakt mit der Organisation von Messebau, dem Anschluss von der Verfügbarkeit von Stromanschlüssen und dergleichen und Dienstleistervermittlung. Aber was ist denn das Kerngeschäft der Messe?
Also das Kerngeschäft der Messen ist, dass wir sehr einzigartige Plattformen für Märkte bieten. Also beispielsweise haben wir verschiedenste sehr spezialisierte Märkte, die wir hier in Nürnberg und auch weltweit abbilden können, wo sich Experten aus ganz spezifischen Branchen treffen und dort auch genau in einer sehr kompakten Zeit alle Informationen, den Dialog bekommen, den sie einfach für ihr Business benötigen. Und verbunden damit ist natürlich auch immer so das Thema Erlebnis. Also ich glaube, das kennst du genauso wie vielleicht auch die Zuhörer. So der Dialog und das Treffen, das Erleben, das gemeinsame Erleben hat auch immer etwas, ja, was ganz Spezielles und das macht einfach eine Messe aus.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Messen, also sowohl Messegesellschaften als eben auch Messen, die tatsächlich stattfinden. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wer erfindet in Anführungsstrichen denn die Messe? Also kommt der Markt auf eine Messegesellschaft zu und sagt, ey, wir brauchen dringend Fläche für den Austausch? Oder seid ihr die halt wirklich die globalen Märkte durchforsten und feststellen, hier gibt es was, hier gibt es Potenzial, wo man durch das Vernetzen von Personen und Dienstleistern und Unternehmen wirklich einen Mehrwert schaffen kann und das leistet eine Messe? Also wie ist denn das Verhältnis?
Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also natürlich gibt es immer, überall gibt es die Innovatoren und die Pioniere. So ist auch die Nürnberg-Messe groß geworden und es gibt es jetzt seit 1974. Und klar, in so einer Anfangszeit, da gab es so, liebevoll würde man sie die Trüffelschweine nennen. Ne? Also die genau das erkannt haben, was eigentlich der Markt braucht. Dazu gehört natürlich auch eine gute Vernetzung zu den Branchenplayern und so wurden Events groß. Wir arbeiten oft sehr, sehr eng mit Verbänden zusammen, sind oft mit Key-Playern aus den Industrien unterwegs und da kann man, wenn man dem Kunden gut zuhört, auch sehr schnell Trends entdecken und daraus auch Business-to-Business-Plattform bauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir auch intern ganz stark auf Suche sind. Also es gibt immer einzelne Themen, die nachzuverfolgen sind und die auch eine Chance bilden, um neue Messen und neue Veranstaltungen abzubilden.
Wie bewertet man das denn? Du hast mir im Vorgespräch eine Messe genannt, die Gießereitage Würzburg. Das hat sich für mich schon extrem nischig angefühlt. Würdest du sagen, dass gerade die Nische ein Erfolgsmodell generell für Messen ist oder vielleicht in der Ausnahme für euch in der Nürnberg-Messe? Oder ist generell sind die Gießereitage Würzburg was sehr nischig, ausnahmemäßiges?
Also die Gießereitage Würzburg, da muss ich glaube ich wahrscheinlich noch die Vorgeschichte erzählen, Olli. Weil es ist natürlich nicht die Messe, die jetzt so, ich sag mal, stellvertretend für die Nürnberg-Messe steht. Das sind andere, ich glaube, die Spielbahnmesse, die assoziiert man relativ schnell mit Nürnberg, obwohl es eine Gastveranstaltung bei uns ist. Aber wir haben beispielsweise die ITSA, die IT-Security-Messe, Biofach und Co. jetzt den ganzen Schwall an Veranstaltungen zu sagen, die wir da im Portfolio haben.
Ach bitte, wir haben Zeit.
Ach du, es geht schnell vorbei, habe ich gehört. die Gießereipraxis, also die Gießereitage in Würzburg, das ist natürlich mal exemplarisch etwas, was sehr, sehr nicht nur nischig klingt vielleicht für dich und für die Zuhörer da draußen, sondern auch nischig ist. Das ist keine Industriemesse, keine Industrieshow, sondern das ist ein sehr spezialisierter Strang innerhalb einer Industrie, wo es wirklich, ich will jetzt nicht sagen, eine Handvoll Experten gibt, aber natürlich, da gibt es nicht die Tausendsten oder Abertausendsten, sondern das ist ein sehr konzentrischer Kreis, der sich da trifft. Und die haben, also solche Kreise haben Potenzial und ich glaube, dass man auch, wenn man solche Kreise zusammenbringt, sich besser austauschen kann, mehr lernen kann und auch in die Tiefe gehen kann. Und das bringt Kunden einfach einen extremen Mehrwert.
Also kann man sagen, das ist so eure Mission als Messe, eben genau diese Vernetzung des Austauschs, du hast es glaube ich auch mal, ich meine mich zu erinnern, mit dem Stichwort Informationsbroker benannt.
Ja, da gibt es unterschiedliche Begriffe vielleicht. Am besten kann man sich glaube ich vorstellen, wir sind wirklich eine Dialogplattform. Also bei uns treffen sich Menschen, bei uns trifft sich Angebot und Nachfrage. Das sind Leute, die einfach auch eine Problemstellung mit sich tragen und in Austausch gehen und ja, mit einer Lösung oder Lösungsansätzen nach Hause gehen. Und Informationsbroker finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist eine Wortkreierung von Olli, glaube ich. Aber das geht genau in die Richtung. Ja. Also es geht einfach um den persönlichen Austausch, der bei uns stattfindet.
Okay, jetzt hast du genau schon Dialogplattform gesagt, der persönliche Austausch, dass das gerade zumindest auf der Fläche nicht möglich ist, das ist allen bekannt. Aktuell, gestern und heute fand und findet ja noch die Demexco at Home statt. Die haben ja auch lange gesagt, sie schaffen es noch, das Ganze irgendwie vor Ort stattfinden zu lassen. Dem ist jetzt nicht so. Und eine Herausforderung, von dem wir ja auch stehen, also mit unseren eigenen kleineren Events halt, wie der Handelskraft und der B2B-DMC, ist halt ja genau die Übersetzung von Dialogen ins Digitale. Also diese Plattform, sich zu treffen, sich beim Kaffee über den Weg zu laufen, im Zweifel jemand anders vorgestellt zu werden. Das Ganze ist ja digital wesentlich herausfordernder als halt den Content, den es auf den Messen eben auch gibt oder auf Events, respektive vielleicht auch das Produktportfolio digital abzubilden, halt durch ein Webinar, durch eine hochwertige Content-Seite, also durch eine hochwertige Experience. Was ist denn euer Weg, den ihr jetzt in den letzten Monaten gegangen seid, um diese Idee von Dialogplattform in eine Messewelt ohne Fläche aktuell zu übersetzen?
Ja, also vielleicht auch nochmal ein bisschen zurückblickend, was glaube ich wo nicht nur die Nürnberg-Messe mit konfrontiert war, sondern egal, ob ihr es mit der Handelskraft wart oder auch die Kölner Kollegen mit der DMX-Co, das kam wie ein Tsunami über uns. Ja? Also so diese Herausforderung zu sagen, wie verbindet man Digitalwelten mit dieser physischen Welt, das kam von heute auf morgen. Also diese Herausforderung, diese Notwendigkeit, es zu tun, obwohl die Überlegungen ja nicht neu sind. Also auch nochmal bei uns, wir beschäftigen uns schon lange mit diesen Fragestellungen. Und wir entwickeln schon länger Lösungswege dafür, wie sowas aussehen könnte. Aber die Herausforderung war eben, dass wir in relativ kurzer Zeit Antworten entwickeln mussten und auch Produkte an den Markt bringen wollen und mussten. Und ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass man nicht Produkte, die eigentlich von diesem physischen Erleben eine Existenzberechtigung haben, das sind Messen nun mal, dass man das nicht eins zu eins ins Web transportieren kann. Also ein Erfolgsrezept analog muss nicht das Erfolgsrezept in der digitalen Welt sein. Aber ich denke schon, dass alles, was eine Messe mit sich bringt, das heißt den Austausch, die Präsentation von Produkten, auch gewisse Inszenierungsaspekte, Informationsaustausch, dass es dafür gute Antworten auch online geben kann. Und wir sehen es ja jetzt gerade so an dieser, ja, an diesem vielfältigen Portfolio, was, also jeder von euch war bestimmt schon mal in der ein oder anderen Online-Veranstaltung oder auch schon in 10 oder in 20 oder in 30 und hat wahrscheinlich auch ganz, ganz unterschiedliche Formate und Lösungsansätze auch schon kennengelernt. Und wahrscheinlich war auch noch nie irgendwo was dabei, wo man genau gesagt hat, ja, genau, da ist alles perfekt. Mhm. Also da ist genau das ist es, was mein Erlebnis vor Corona komplett ersetzt. Und wir gehen eben so vor, dass wir an diesen Hybridansatz, also dass Veranstaltungen vor Ort wieder stattfinden können, plus dazu auch verschiedene Online-Angebote im Web abzubilden. Daran glauben wir und daran arbeiten wir. Und ja, diese Entwicklungen, die sind wie gesagt nicht ganz neu, da haben wir auch schon vor ein paar Jahren mit angefangen.
Bist du denn auch einer von denen und würdest du das sagen? Das ist was auch unser After-Work-Talk, also den wir jetzt haben, der Podcast zum Donnerstag, ist ja auch so eine kurzfristige Idee entstanden aus so, naja, jetzt kann man sich ja eh remote treffen, man muss sich nicht vor Ort treffen, warum nicht zusammenschalten, hängen sowieso alle in Videokonferenzen. Und was tatsächlich häufig immer mal wieder gefallen ist, ist, dass natürlich irgendwie, das liest man ja auch überall, dass die Pandemie ein Digitalisierungssprung war, dass sie halt ganz, ganz viel gepusht und beschleunigt hat. Aber dass es auch eine Erkenntnis gab, dass viele Ideen, die es seit längerer Zeit in Schubladen gab oder in Innovation Labs, Camps, Circuits, Leadership, wo auch immer halt diese Konzepte dann halt so liegen, dass die jetzt auf einmal sozusagen aus der Schublade geholt wurden und geholt werden mussten und endlich auch durften und da halt sozusagen jetzt eine Awareness hinkam, weil man dann nicht mehr gegen das alte Geschäftsmodell im Zweifel arbeitet, weil das alte Geschäftsmodell gerade quasi geschlossen hat. War das bei euch ähnlich, wenn du sagst, ihr habt ja auch schon vorher dran gearbeitet, also wie viel und wenn ja, wie viel Prozent würdest du sagen, habt ihr jetzt sozusagen an wirklich neuen Ideen entwickelt und wo würdest du vielleicht auch sagen, wow, cool, wir kommen jetzt endlich dazu,
es ja. zu tun? Also prozentual kann ich das gar nicht einschätzen, aber du hast sicherlich recht. Corona ist ein Digitalisierungsbooster auch in unserer Industrie und auch bei uns im Unternehmen. Die Awareness dafür war schon lange vor Corona da, aber die Intensität, mit der wir über genau diese Ansätze sprechen, hat deutlich zugenommen und ist natürlich auch deutlich präsenter. Hat man sich vorher noch Gedanken gemacht, wie man vielleicht das Erlebnis in den Hallen vor Ort digitalisiert, fällt gerade diese Fragestellung komplett weg. Also das ist ja etwas total Spannendes, ja. Im Moment wird eben nicht über Technologie in den Hallen diskutiert, sondern die Halle hat zu.
Aha.
Und damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Und die Lösung für so eine Situation muss ganz anders aussehen als im vorher skizzierten Fall. Also daher Intensität ja. und auch Schnelligkeit. Und das ist, glaube ich, das, was ich gerade so insbesondere bei uns im Haus merke. Also hier ist, wir haben einfach Macher im Haus, die jetzt auch die Situation nutzen, um wirklich schnell, gut, konzentriert am Neuen zu arbeiten, ohne das Alte zu vergessen. Und ich hoffe, das ist, oder ich bin nicht ich hoffe, sondern ich bin davon überzeugt, dass das ein guter Ansatz ist. Also zwar schon neu denken, loszugehen, aber auch immer den Bezug zum Kerngeschäft nicht ganz zu verlieren. Weil wir sind davon überzeugt, dass das Kerngeschäft wiederkommt, verändert wiederkommt, aber dass wir immer noch eine Stärke haben, dieses Online und On-Site miteinander klug zu verbinden.
Dass ich das höre. Oha. So.
Oh, jetzt, Olli, ich habe dich gerade nicht verstanden.
Genau, und ich höre mich jetzt auch endlich wieder. Hei, das ist aber auch immer diese Technik. Du hast gesagt, und da würde ich gerne reingrätschen, zwei Dinge sind mir gerade hängen geblieben. Und zwar hast du vorhin schon gesagt, na, ihr macht das nicht seit gestern, und du hast gerade gesagt, ihr habt Macher im Haus. Eine Frage, die ich dir nämlich stellen wollte oder die ich jetzt stellen würde, die verschiebe ich, sondern was ich daraus ableite, sozusagen, wir machen, ihr habt es im Haus und macht das nicht erst seit gestern. Das ist genau der Punkt. Erzähl doch mal kurz was über deine Rolle und vielleicht auch über die Struktur, wie gerade digitale Lösungen in der Nürnberg-Messe angegangen werden.
Ja, gerne. Also ich verantworte den Geschäftsbereich Corporate and Digital Development. Also ich bin kein klassischer CDO in dem Sinne, sondern ich komme eher aus einer Strategierichtung, habe einige Jahre hier im Haus so das Thema Strategieentwicklungsprozess und Strategieentwicklung für die gesamte Gruppe mitverantwortet. Und über den Dialog sind wir natürlich auch in dieses Thema gekommen, okay, also wie sieht eigentlich unsere Wertschöpfung der Zukunft aus? Und uns war schon vor vielen Jahren klar, dass digital ein größerer Part wird. Und so haben wir uns sowohl inhaltlich als auch strukturell immer weiter in die Richtung entwickelt. Wir haben vor einem Jahr einen eigenen Geschäftsbereich gegründet, also Corporate and Digital, wo wir so alle Digitalexperten im Haus einfach unter einem Dach arbeiten lassen, so kann man sich vorstellen. Also wir haben relativ früh damit begonnen, im Business und IT zu vereinen und ja, unsere Technologie schon sehr kundenzentriert auszurichten. Das ist natürlich offen gesprochen ein langer Prozess. Aber wir haben da schon, glaube ich, gute Fortschritte gemacht und sind gut dabei, diesen Weg auch konsequent zu gehen. Und ja, das hilft uns jetzt natürlich ungemein mit der aktuellen Situation klarzukommen. Also wir sind gewappnet in dem Bereich und ich muss auch dazu sagen, auch darüber hinaus, also wer denkt, dass Digitalexperten jetzt nur im Digitalbereich sitzen, der hat weit gefehlt, sondern das sind auch die Macher und ja, die Digital-Talente, die wir haben, die sind auch in den Veranstaltungsteams, im Marketing. Und wir lernen jetzt, so zusammenzuarbeiten, dass wir genau diese digitalen Challenges zusammen lösen, aber natürlich auch mit einem großen Antrieb aus unserem Geschäftsbereich Digital, also Corporate and Digital.
Okay, und wie viele sind das jetzt ungefähr?
Also in unserem Bereich sind wir knapp 30. Okay. Also man würde sagen, klein, aber fein. Aber ich denke auch, Olli, dass das Thema so Manpower und Größe nicht unbedingt ausschlaggebend ist, sondern es geht darum, relativ schnell einen Purpose zu entwickeln, für was machen wir eigentlich was. Und da ist manchmal auch so das Thema Kompaktheit absolute Stärke. Ich glaube, was uns auszeichnet im Haus, dass wir ein gutes Bild haben, wie Zukunft aussehen kann, wie Zukunft gestaltet werden kann. Und ja, innerhalb dieses Kreises haben wir es geschafft, jetzt aus dem Stand quasi genau auch die Treiber zu identifizieren, die Herausforderungen jetzt auch anpacken und wirklich mit einer hohen Dynamik in einer offen gesprochen natürlich auch extrem schwierigen Situation für uns derzeit nach vorne zu treiben. Das ist wirklich herausfordernd.
Jetzt hast du gesagt, gerade für die Abteilung, egal welcher Größe, ist es wichtig, du hast es genannt, Purpose zu entwickeln. Den habt ihr ja faktisch auch schon eben länger, also länger als seit März. Hat sich bei euch im letzten halben Jahr was an eurem Status und der Wahrnehmung innerhalb der Organisation getan? Also ganz klassisch ist es ja so dieses Jahr, die Digitalen, gerade wenn man etwas älteres, also gut mit in den 70ern gegründet, so alt seid ihr noch nicht, aber dennoch so, man ist erfolgreich und dann ist häufig halt sozusagen der Change durch das Digitale, das sind halt so die Digitalen. War da sowas bei euch so? Hat sich euer Status verändert oder beschreibt doch mal.
Ja, Status würde ich es nicht unbedingt nennen, aber ist natürlich so das Thema, dass schon, ich sag mal, viele Aufgaben gerade bei uns sind. Also so würde ich das beschreiben. Wir sind also vielleicht so das Thema 74 gegründet, assoziiert natürlich immer so das Thema, okay, wie alt sind wir denn eigentlich? Wir sind eigentlich eine relativ junge Truppe bei uns. Ne? Also wir sind zwar jetzt nicht die Dot Source, ja, die wahrscheinlich vom Durchschnittsalter deutlich jünger ist, aber wir sind so gut in den 30ern unterwegs, ne? Mitte, Ende 30 so als Durchschnitt. Und da haben wir das ist ein extrem guter Altersdurchschnitt, um quasi die neue digitale Generation auch mit einer vielleicht nicht digital aufgewachsenen Generation zu vereinen. Das ist eine absolute Stärke. Im Moment ist es so, dass wir natürlich eine andere Rolle haben als vor der Krise. Wir sind ein junger Geschäftsbereich, wie gesagt, ein Jahr alt. Und wir haben im März uns inhaltlich relativ schnell der aktuellen Situation angepasst. Das heißt also, wir sind sehr produktlastig gerade unterwegs. Wir arbeiten an digitalen Produkten. Wir launchen digitale Produkte. Das ist ein Teil unseres Portfolios. Und über diese Portfolioerweiterung im klassischen Sinne, das steigt natürlich auch aufs Haus, weil das wird greifbar. Ne? Die Arbeit dahinter, wie wir das machen, glaube ich, ist nicht das Relevante, sondern das Thema ist eher, was kommt dabei raus und warum platzieren wir jetzt Produkte, wie wir sie gerade entwickeln. Olli, du hast zu viel Musik produziert heute Nachmittag.
Güte. So, ja, definitiv. Ich hoffe, jetzt hörst du mich wieder. Das ist ein toller Effekt. Würdest du, oder beschreib doch mal, also genau, du hast ja gesagt, du kennst ja die DotSource. Das liegt natürlich auch daran, dass wir zusammenarbeiten. Aber ihr habt eben auch ein entsprechend großes Team und ihr sagt, ihr launcht jetzt Produkte. Wie ist denn eure Wahrnehmung, was sozusagen auch generell die Beziehung zu Dienstleistern angeht? So, habt ihr eine strategische Entscheidung, in der ihr sagt, okay, wir wollen möglichst viel wirklich selbst launchen, möglichst eigen entwickeln? Ist das historisch gewachsen? Würdest du Vorteile sehen? Was steht dahinter?
Also, wovon ich persönlich total überzeugt bin, ist, dass wir uns intern mit den Herausforderungen im ersten Schritt selbst beschäftigen müssen. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, aha, wir haben ein Problem erkannt, da draußen am Markt gibt es eine Lösung und damit hat sich das. Sondern was, glaube ich, mehr denn je wichtig ist, dass wir als Nürnberg-Messe oder als Messegesellschaft allgemein digitale Kompetenzen nachhaltig aufbauen. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn man sich mit dem Weg beschäftigt, ja auch digital zu werden. Mit allen Pains and Gains. Ja. Also das ist kein leichter Weg. Das ist, da kann man auch mal irgendwann mal ausrasten und sagen, Mensch, vielleicht komme ich an der und der Stelle nicht weiter. Und das ist, glaube ich, das A und O, selbst das Problem anzugehen. Von sich von innen heraus ein Stück weit zu transformieren. Nicht von außen jemanden transformieren lassen in diesen Fragestellungen. Mhm. Aber natürlich auch wieder ganz klar, am Markt beziehungsweise da draußen gibt es einfach die Experten und die Spezialisten, die sich schon viel, viel länger mit diesen Fragestellungen, über diese Fragestellung Gedanken machen. Und es wäre fatal, sich jetzt die Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, ja Mensch, Problem erkannt, es läuft irgendwie und jetzt wir können alles selbst, auf gar keinen Fall. Sondern es ist, glaube ich, wichtig, ich nenne sie mal die wichtigsten Impulsgeber, die vielleicht nicht nur aus der Industrie kommen, sondern auch eher aus dem Tech-Umfeld, ganz gezielt in Entwicklungsstränge einzubinden, einen konstruktiven Austausch zu haben und auch deren Kompetenzen integrativ zu nutzen. Und das ist so unser Weg, den wir eingeschlagen haben.
Okay, super spannend. Dann möchte ich jetzt natürlich Details haben. Also, du hast, ihr versteht euch als Dialogplattform und ihr müsstet Dialogplattformen und eben oder Dialogplattform unterstützende Produkte jetzt in kürzester Zeit launchen, entwickeln. Und so wie du das beschreibst, ja auch schon, was die Branche angeht, im klassischen Messekonzept des Informationsbrokers ein gutes Erlebnis zu haben, die richtigen Personen zu treffen, würde ich euch jetzt mal unterstellen, dass ihr euch die Dialogplattform und die Produkte nicht einfach am Reißbrett ausgedacht habt, sondern tatsächlich nach Kundenanforderungen. In dieser Unterstellung, falls die stimmt, würde ich gern wissen, wie seid ihr denn vorgegangen, um an diese Anforderungen, die Kunden, die ja jetzt auch frisch in eine Pandemie geraten sind, da ist ja die Antwort, oh, wie kann mir dir jetzt helfen? Ganz oft haben viele gesagt, ja, keine Ahnung, ich hoffe, dass das in 2 Wochen vorbei ist. Wie seid ihr da an Anforderungen und Lösungskonzepte gekommen, die dann genau die speziellen und individuellen Bedürfnisse auch verschiedener Branchen im Rahmen einer Dialogplattform überhaupt adressieren?
Und da wird es ja spannend, ne? Also Antwort
Deswegen frage
ist,
ich.
ja, die Antwort ist ganz klassisch, ja. Greif zu deinem Hörer und ruf an. Unser extremer Vorteil ist, wir haben den direkten Kundenkontakt. Wir kennen eine Vielzahl oder wir kennen diejenigen, die da hinten in der Halle sind. Da kennen wir die Ansprechpartner und wir können fragen, was deren Bedürfnisse sind. Und wir haben natürlich auch für Branchen eine gewisse Reputation. Das heißt also, wir sind nicht ein Dienstleister, der da anruft, sondern uns war es schon immer, so Partnerschaft auf Augenhöhe zu haben. Das heißt, ein sehr partnerschaftliches Verhältnis auch zu unseren Kunden aufzubauen. Und das zahlt sich einfach aus. Also ganz konkret, wir haben angefangen im März mit der Idee für eine Digitalplattform für die IT-Security-Branche. Wir haben die ITSA. Die ITSA ist eine führende Messe oder die Weltleitmesse für IT-Security, die jetzt ausfällt leider. Ja, und das Team hat die Kundenkontakte genutzt und hat gesagt, okay, sieht so aus, der Oktober wird schwierig. Was sind eure Needs? Und klassisch würde man vielleicht sagen, das ist ein Open Innovation Ansatz.
Okay.
Aber so ein bisschen, also jetzt nicht ganz, um in die Lehre abzutauchen, aber so vom Ansatz her, war es tatsächlich so. Also ich denke, so das Thema kundenzentriert arbeiten und Kundenmeinungen zuzulassen, ist immer einfach ausgesprochen. Ne? Also das ist so, ja, ich frage da mal meinen Kunden.
Ja, niemand
Aber sich,
behauptet, nicht kundenzentriert zu sein, genau.
ja genau, also das ist ja fast nicht mehr gesellschaftsfähig, würde ich sagen.
Ja.
Ne? Also du musst es ja schon fast nach, du musst es ja fast proklamieren, aber es zu machen. Und das zu sehen, wie gut es ist, den Kunden oder ich sag mal, natürlich auch ausgewählte Kunden, da kann ich mit allen in der Intensität sprechen, aber zu wissen, wer Impulsgeber sein kann für eine Lösung, die auch für diejenigen trägt, mit denen man vielleicht nicht diese Intensität abbilden kann. Das ist, ja, das ist eine spannende Geschichte.
Kannst du da auch noch konkreter werden? Ich denke gerade dran, also zumindest für Digitalagenturen oder generell für Agenturen ist Messe ja ganz oft irgendwie, okay, Lead Gen, Brand Awareness steigern, Partner treffen und gegebenenfalls Trend-Content einsacken. So, das ist sozusagen, das ist so die einfache Welt der Digitalbranche. Und ich frage mich, ob ich in einem Anruf im März was anderes genannt hätte. Also ob ich nicht gesagt hätte, naja, ich möchte halt die Leute treffen können und ich möchte qualifizierte Leads generieren und noch sichtbar sein. Wurde das bei euch denn in Kundenanforderungen noch konkreter oder ist es auf der Ebene geblieben? Sehe ich hier auch irgendwie Anforderungen nicht? Was war denn was dir vielleicht auch im Kopf geblieben ist?
Also ich glaube, was du sagst, das ist natürlich die Ebene, die schon so eine Trefferdichte hat, ne? Also gar keine Frage. Also ich glaube so, egal ob Agentur oder also ob ihr jetzt quasi Kundenbedürfnisse auswählen würdet oder wir, es gibt natürlich einfach so Metaebenen der Kundenbedürfnisse. Ich glaube, es geht darum, wie gestaltest du die aus? Also was ist tatsächlich in der Umsetzung wichtig? Wenn du beispielsweise ein Konferenzprogramm ins Web überträgst, dann ist es einfach wichtig zu wissen, was die Kunden davon erwarten, welche Funktionalitäten oder wie das Ganze auszusehen hat. kannst dich auf einmal so ein, ich sag mal, so ein sehr contentlastiges Programm einfach mitnehmen und zu sagen, okay, das setze ich jetzt eins zu eins genau in der Art und Weise um. Sondern das sind vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Nuancen. Das sind ja vielleicht auch einfach vielleicht auch die ein, zwei noch Unsicherheiten, wie funktioniert das, auf die man eingehen kann und die man auch dem Kunden gut vermitteln kann in so einer frühen Phase. Und er durch Feinheiten unique Produkte bekommt. Also auch nochmal zu meinem gerade gezeichneten Bild. Ne? Also egal in welcher Videokonferenz oder in welchem Meeting oder in welcher Online-Messe man sich gerade wiederfindet, die sind alle ähnlich, aber die unterscheiden sich eben durch Feinheiten. Und ich glaube, diese Feinheiten rauszuarbeiten und gut zu orchestrieren, darum geht's. Und da haben wir gut zugehört.
Könnte man sich das so vorstellen? Also ich erinnere mich tatsächlich selber an die Messen, auf denen ich war, dass mich wirklich auch als Nutzer eher die, keine Ahnung, gibt es ein gedrucktes Programm und ist das gedruckte Programm im Zweifel irgendwie so ein 15-Seiten-Heft, in dem 2 Seiten Programm ist, der Rest ist Werbung und das Programm ist auch irgendwie sehr klein gedruckt und schlecht überblickbar. Sind die Sachen vernünftig ausgeschildert? Gibt es vielleicht irgendwie auch so dynamisches Signage, das im Zweifel mich irgendwie zur nächsten Toilette leitet, die halt nicht gerade die längste Schlange hat und was es da nicht alles für Ideen gibt? Würdest du sagen, dass sozusagen diese Form, also dieser Fokus auf Wohlfühlerlebnis in einer großen, lauten, hellen Halle, also sozusagen etwas was Erschlagendes, wenn man nicht irgendwie täglich mit Messe zu tun hat, dass das euer USP ist, dass ihr genau dieses wie können sich Nutzer halt wohlfühlen, wenn sie ihre Ziele erreichen, die ja trotzdem eben Lead-Gen und Partnertreffen sind, dass das was ist, was euch, das euch wichtig ist?
Ja, total. Also vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Vergleich zu unserem Kerngeschäft. Ich hoffe, der ein oder andere von euch war schon mal in Nürnberg und Nürnberg ist auch für mich als zugezogener Norddeutscher echt eine tolle Stadt, ja. Aber natürlich auf dem weltweiten Markt konkurrieren wir mit Las Vegas, Paris, London, Berlin, ja. Klar haben wir da Nachteile, aber es geht nicht darum, sich immer nur in den Schatten zu stellen, sondern wir müssen uns natürlich überlegen, was bringt der Standort, der bringt eine ganze Menge. Und natürlich sind auch Hallen austauschbar, aber wie können wir dieses ganze Ökosystem Messe für unsere Kunden so darstellen und so erlebbar machen, dass wir besser sind als Standorte, von denen man es eigentlich erwarten würde? Also das fängt mal ganz blöd gesagt damit an, wenn du hier als Aussteller oder als Besucher den ersten Tag herkommst und dich begrüßt irgendwie jemand Nettes an der Tür und sagt, guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Ist das was völlig anderes, als wenn du da ein riesen mega Digital Signage System hinstellst, was völlig nicht greifbar ist. Du wirst vom ersten Erlebnis erzählen. Und das sind so die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Heißt nicht, dass Digital Signage nicht gut ist und dass ich das verteufle, nein, ganz im Gegenteil. Aber der Mix macht's. Und ich glaube, das muss uns immer bewusst sein. Also auch das Thema Online ist ja nicht etwas, was total technokratisch ist. Auch wir beide sprechen hier one-to-one, face-to-face. Und auch das ist natürlich in so Konferenzen für Speaker, für Aussteller einfach eine Rolle. Das heißt, wir haben natürlich auch einen Support. Wir haben da die Nähe, die wir zu unseren Speakern aufbauen können. Wir können extra Meile gehen für den Service und das werden wir machen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die schon im Wettbewerb ein Unterscheidungsmerkmal sein können.
Okay. Dann nochmal zurück. Also jetzt verstehe ich euren Fokus und auch euren Antrieb, zumindest was die Endkunden angeht. Du hast ja gesagt, ihr habt klassisches Telefon in die Hand genommen, um da halt irgendwie Anforderungen einzusammeln. Wie sah es denn danach aus? Also habt ihr die Anforderungen genommen und gesagt, super, da haben wir jetzt Zeit bis zum digitalen Messetermin, bis dahin bauen wir das und hoffen, dass es dann live funktioniert? Oder habt ihr auch irgendwelche Zwischen-User-Tests, nochmal Feedback von Kunden eingeholt oder Prototypen gebaut, irgendwas in der Art? Oder programmiert ihr so oldschoolig, wasserfallig bis zum letzten Tag und launcht?
Jetzt 10 Leute angerufen, Wasserfall, das war's. Ne?
Ja.
Nein, also natürlich ist es so, dass wir diesen ganzen Weg, also diese 5-6 Monate, den wir jetzt einfach hatten, schon komplett agil ausgestaltet haben, immer wieder mit Prototypen und ersten Entwicklungsschritten in Feedbackschleifen reingegangen sind und uns zu jedem Zeitpunkt einfach auch kritisch hinterfragt haben, okay, ist das, was wir jetzt gerade tun, das Richtige oder müssen wir nochmal ein Stück zurück und nochmal ein, zwei Sachen adaptieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, du hast einfach auch einen Fixtermin, wann Produkte gelauncht werden müssen. Das heißt also, die Schwierigkeit besteht natürlich auch darin, jetzt nicht immer, ich sag mal, iterativ zu arbeiten und die nächste Schleife zu gehen, sondern das ist unser Grundangang. Aber natürlich bist du in Rahmenbedingungen unterwegs, die schon auch restriktiv sind, das muss man ganz klar sagen. Ne? Aber wir haben es, glaube ich, gut geschafft, sowohl im Haus, als auch, wir arbeiten natürlich auch mit Externen zusammen, die uns da unterstützen. Also wir haben jetzt nicht die 30 Developer und Coder hier im Haus, die das komplett hier alles aus dem Boden stampfen. Aber wir haben einen guten Mix gefunden, sehr schnell so eine agile, arbeitsfähige Struktur aufzubauen. Und hätten wir uns auch vor März genau mit diesen strukturellen Fragen nicht beschäftigt, dann wäre das alles nicht möglich gewesen.
Okay. Ich befürchte, dass ich jetzt eine ganz blöde Frage stelle, aber da es keine blöden Fragen gibt, stelle ich sie trotzdem. In euren Digitalprodukten, also wenn ich jetzt an Messe denke und versuche, über einfach die große Halle hinaus zu denken, dann habt ihr natürlich unterschiedliche Serviceangebote und Herausforderungen. Also für eine Messe wie halt irgendwie in der Digitalbranche hast du ja eher irgendwie viele Stände, Monitore, bisschen irgendwie hübschen Kleinkram. Wenn du auf so einer Agrarmesse bist, dann musst du halt Platz machen für irgendwelche riesigen Mähdrescher. So, das sieht halt dann ein bisschen anders aus. Dennoch, im Digitalen frage ich mich gerade, skalieren oder respektive funktionieren die von euch gefundenen und entwickelten Lösungen dort breiter? Also geht das in so eine Richtung super digital, one size fits all, Dialogplattform ist Dialogplattform, das ist branchenunabhängiger als eigentlich der Messebau beispielsweise zwischen den Branchen?
Auch noch eine reine These, also eine These, weil einfach sowohl der Markt als auch wir die Erfahrungswerte nicht haben, aber These ist, es gibt keinen one fits all. Branchen ticken total unterschiedlich. Also deine Agrarmesse tickt völlig anders als eine IT-Security-Messe. Ganz andere Anforderungen dahinter. Daher ist es einfach wichtig, sich jetzt nicht so, ich sag mal nicht, sich auf den Erfolg oder auf den Lösungsansatz auszuruhen. Also zu sagen, okay, wir haben da was gefunden und jetzt skalieren wir mal wild. Ja? Also weil das werden andere Branchen schon akzeptieren. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir technologisch skalierbar werden. Also vielleicht für die auch noch nicht in Nürnberg waren, hier auf dem Messegelände. Wir haben einfach hier ein Gelände, 170.000, 180.000 Quadratmeter. Das ist sehr universell, aber universell nur bis zum gewissen Grad. Das ist immer individualisierbar, aber die Hallen und die Struktur ist immer gleich. Und das Erfolgsrezept ist natürlich, dass man nicht für jede Veranstaltung jetzt irgendwie ein neues Gelände bauen muss, sondern man nutzt eben so ein universelles Package, um es sehr stark auf Bedürfnisse einfach abzuleiten. Und das war in der Vergangenheit und ich hoffe auch in der Zukunft ist es weiterhin unser Erfolgsgarant, um hier physisches Geschäft zu machen. Und auch da wieder so die Analogie zu sagen, okay, also lasst uns einfach Funktionalitäten technologisch auch skalierbar bauen. Aber der Baukasten, also oder das Produkt aus verschiedenen Bausteinen kann ganz anders für andere Branchen aussehen, für Branche A als für Branche B. Und es wird noch spannend zu sehen, wie auch Branchen darauf reagieren. Also wir merken natürlich auch, dass manche Branchen jetzt nicht unbedingt auch den digitalen Need haben. Ne? Also so Agrarbranche haben wir jetzt nicht hier konkret vor Ort, aber auch die Gartenlandschaftsbauer beispielsweise. Die Galabau ist bei uns jetzt auch musste abgesagt werden, wo wir kein digitales Angebot geschaffen haben. Auch das muss und sollte eine Lösung sein. Jetzt nicht künstliche Needs in den Markt zu pushen und zu sagen, wir haben da was, sondern auch zu sagen, okay, wenn eine Branche das nicht adaptieren kann, will oder auch noch zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereit ist, respektieren wir das.
Wenn du davon sprichst, ihr wollt technologisch skalierbar sein, da denke ich 2020 natürlich an alle Buzzworte, die es so gibt, Headless, API, Cloud, Microservice und was man nicht alles haben, das Ganze natürlich irgendwie JavaScript getrieben. Jetzt gibt es euch eben nicht erst seit gestern, wahrscheinlich habt ihr auch nicht in Nürnberg, übrigens kenne ich mehr Menschen, die von London nach Nürnberg gezogen sind, als umgekehrt, also von daher vielleicht ist euer Standort doch gar nicht so schlecht.
Der ist nicht schlecht, der ist
genau.
Und super.
Jetzt frage ich mich, vielleicht ist das auch eine schwer zu beantwortende Frage, wie hoch eure, für dich, auch wenn du nicht CTO bist, aber wahrscheinlich einen tiefen Eindruck hast, wie hoch würdest du denn einschätzen, ist eure technische Schuld? Also so das, wo man dann feststellt, oh, wir können sozusagen nicht bloß neu bauen und das halt skalierend ansetzen, sondern wir müssen auch noch ganz viel Altes erstmal umbauen und ausbauen.
Technische Schuld ist ein schöner Begriff.
Ja,
wir sind, vor 2 Jahren war ich ja bei euch auf der Handelskraft und so Teil meines Impuls war ja auch so ein bisschen das Thema killte Monolithen. Also ich glaube, so fühlen sich nicht nur so vielleicht der eine oder andere Zuhörer, der bei Messegesellschaften arbeitet, sondern auch in anderen Branchen, die vielleicht mit einem tradierten Geschäftsmodell auch unterwegs sind. Die IT-Systeme und ich sag mal, die Unterstützung auf der digitalen Seite wurde natürlich über Jahre mit einem ganz anderen Scope getrieben. Meist administrativ, verwaltend, mit einem großen Organisationsscope. So, das bedeutet natürlich, wenn man jetzt so kundenzentrierte Ansätze fährt, die stark individualisierbar sind, die stark von Daten arbeiten, dann gibt es diese technologische Schuld, definitiv. Weil es reicht nicht aus, da einfach ein schönes Frontend zu bauen und ab der 3. Komplexitätsstufe, da geht dann irgendwie die Experience für den User aber gleich null. Aber ich glaube, man muss sich diesen beiden Fragestellungen, diese beiden Herausforderungen, die muss man annehmen. Die muss man auch irgendwann vereinen und die muss man auch gesamt anschauen. Aber man darf sich auch von dieser auf den ersten Blick total überbordenden Komplexität nicht immer sofort abschrecken lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich empfehle nicht zu sagen, okay, wir beschreiben erstmal das Gesamtproblem in aller Tiefe, in aller Stärke. Und fangen wir erst, wenn wir das gemacht haben, fangen wir an. Sondern wenn man es einmal beschrieben hat, dann ist die Beschreibung schon wieder veraltet, weil sich schon wieder 2, 3 andere Sachen vorne ergeben haben, die nach einer ganz anderen Lösung rufen. Und ich glaube, es geht eher darum, so, ja, ich sag mal, universell zu schauen, wie kriegt man dieses Schuldlevel einfach ein Stück weit runter und welche grundsätzlichen Ansätze tragen, um tatsächlich auch eine kundenzentrierte IT auch aufzubauen, ohne jetzt so ein Greenfield zu haben. Ne? Also es ist einfach auch Bestandssysteme zu schützen, sinnvoll zu integrieren. Und ja, auch diese Fragestellung haben wir natürlich im Haus auch schon seit einer langen Zeit. Und wir sind da in den letzten Jahren aus meiner Sicht, haben wir massiv Meilensteine gemacht, um auch in der Zukunft genau diese beiden Welten gut zu vereinen. Aber es ist viel zu tun, gar keine Frage.
Würdest du sagen, jetzt kommt ein richtig hinkender Vergleich.
Ich bin gespannt.
Ja, das festhalten. Und zwar, wie sich das so gehört, für viele Menschen, die in Berlin wohnen, wohne ich in einer Altbauwohnung. Die ist wirklich schon richtig alt und hatte sehr, sehr fertigen Boden. Glücklicherweise hat sich mein Vermieter dafür entschieden, selbigen zu erneuern. Hat aber den alten Boden nicht rausgenommen, sondern so, das ist halt so ein Ding. Also es gibt halt 2 Möglichkeiten. Du kannst ihn als Grundlage nehmen, da wurde halt so ein bisschen was aufgefüllt und jetzt ist der neue Boden da drauf. Der ist auch super, aber ich weiß, dass der andere drunter ist. Weil tatsächlich diesen alten Boden wegzunehmen, das hätte ein paar Risiken gehabt. Dann hätte man Dinge gefunden, die man so nicht finden will, die man hätte halt dann noch intensiver sanieren müssen. Und man hat sich erstmal gesagt, das hält für den neuen Boden, den man drauf legt, reicht das. Das ist an Stabilität und Statik, ist das in Ordnung. Die Frage oder der Vergleich, der sich daraus abbildet, ich frage mich derzeit tatsächlich, ob sich in der IT oder in IT-Abteilung von Unternehmen so eine Art zweite Schicht IT gerade entwickelt. Also das heißt, man nimmt halt neue Systeme, man nimmt eben auch nicht monolithische Systeme, eher serviceorientierte Systeme und baut schnell eine Lösung. Auch in dem Wissen, naja klar, man könnte die jetzt halt mit dem Plan der Problembeschreibung. Man könnte die instant sozusagen, zwar ein halbes Jahr später, aber beginnen mit dem Fokus, wie integrieren wir das in die bestehenden Systeme, wie ist die Strategie, diese bestehenden Systeme irgendwann abzulösen und so weiter. Und das sind dann so Pläne, die haben so 10 Jahre. Und es ist in der IT natürlich fragwürdig, ob man so einen Plan dann halt halten kann. Man sagt, na, in 6 Jahren tauschen wir das ERP. Was ist das eigentlich für eine Sache? Und meine These oder meine Vermutung ist, dass sich gerade sozusagen so eine Art zweiter Boden einzieht. Und ich gerade versuche, also du bist ja jetzt eben in der Praxis, mal rauszuhören, was so die Erwartung ist, ob man denkt, naja, irgendwann vergisst man, dass da drunter halt noch so eine alte Struktur ist. Oder ob man so eine ganze Zeit ein bisschen ängstlich ist mit so, oh, wir hätten, also den Balken hätten wir halt doch noch vielleicht ersetzen sollen, weil irgendwann fällt uns das vielleicht, naja, auf die Füße nicht, aber zieht es uns den Boden unter den Teppich unter den Füßen weg. So viel zum Vergleich. Wie würdest du das denn einschätzen? Entwickelt sich da eine zweite Schicht IT, um schneller erfolgreich zu sein? Hätte ich eigentlich auch direkt so fragen können, ne?
Ja, aber ist egal. Ich mag deine Vergleiche. Ne? Die können auch nur in der Berliner Altbauwohnung entstehen. Also ich bin kein Fan von deinem Vermieter. Ich finde diesen zweiten Boden nicht gut. Und ich würde den auch nicht stützen, weil irgendwann, wenn du da länger drin wohnst, dann wirst du merken, dass das nicht ganz so der ideale Weg ist.
Ja, ich hatte es befürchtet, ich war auch dagegen.
Der ideale Weg wäre natürlich klar, ne? Man entkernt das ganze Ding oder reißt ab und baut neu, aber hatte ich schon gesagt, also wir sind nicht grüne Wiese und ich glaube auch viele Unternehmen haben natürlich auch viel Geld investiert in der Vergangenheit in Bestandssysteme oder in die Systeme, die sie nutzen. Und es ist auch ganz wichtig, nicht alles Alte ist schlecht, sondern es geht darum, dass das Alte, in Anführungszeichen, neue Aufgaben bekommt. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann man damit umgehen? Und es gibt da ja auch keinen einzigen Weg, ja? Sondern das ist sicherlich sehr situativ und unternehmensabhängig. Aber um mal in deiner schönen Bildersprache zu bleiben, ich fühle mich gerade so, weil wir natürlich auch die IT mit, oder weil ich mit der IT mitverantworte, wir bauen gerade eher eine Garage. Garage klingt vielleicht ein bisschen, ich sag mal, also ans Haus, klingt vielleicht ein bisschen, ja, ist eine Garage, aber da kann natürlich auch ein schönes Auto drin stehen. Und es gibt auch einen Berliner Gründer, der hat jetzt ein Startup für tolle Garagen gebaut. Also das muss jetzt keine Betonfertiggarage sein, sondern auch die kann natürlich helfen, eine Entlastungssituation zu bauen. Und da kann man auch mal eine Weile nicht drin wohnen, aber das kann man als Raum nutzen, um Neues kreieren zu lassen. Und nach ist es natürlich so, dass wir auch gucken, dass wir uns Etage pro Etage eher vornehmen, aber da auch mal einen Boden rausreißen, beziehungsweise auch Zimmer mal umwidmen und Zimmer vielleicht auch mal teilen und Zimmer vielleicht auch mal eine Zwischenwand einreißen. Also ich glaube, das ist so, man braucht in diesem Haus und man braucht im Haus eher auch eine Flexibilität, eher eine Modularisierung und das Alte einfach alt sein zu lassen und nur was Neues drüber zu legen, denke ich, trägt gerade für die Anforderungen, die da auf uns zukommen werden. Also wir gucken jetzt ja nur bis, und ich bin davon überzeugt, diese Anforderungen werden exponentiell wachsen und spätestens da trittst du dann irgendwann mal in so einen Hohlraum, hast ein Loch im Boden.
Dein Bild, was das Zimmer, die Zimmerumwidmen angeht, finde ich tatsächlich sehr spannend, weil was wir auch schon erlebt haben oder was ich auch auf Konferenzen schon häufiger gehört habe, ist quasi so ein bisschen wie bei mir. Also ne, ich hatte einen alten Boden, jetzt habe ich einen neuen Boden. Also wir ersetzen quasi das Gleiche, nur in neu. Tatsächlich, wenn es dann um sowas geht, so unser Shop ist älter, ne, oder wird nicht mehr supported und man stellt sich sozusagen, also man beschließt sehr schnell, na, dann stellen wir halt einfach den gleichen Shop auf eine neue technologische Basis und stellen den halt dahin. Ohne überhaupt eben die Chance ja auch zu nutzen, ist denn die Form von Einkaufserlebnis, Shop oder die Lösung eigentlich das, was wir noch brauchen? Oder brauchen wir eigentlich folgende Lösung, weil wir haben so viele Produktdaten, sollte man die tatsächlich im Shop halt pflegen oder lohnt sich gegebenenfalls ein PIM oder ein anderes Datenmanagementsystem? Das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild, dass ihr die Gelegenheit nutzt, tatsächlich dann, wenn man schon mal sozusagen an die Kernsanierung geht, auch die Zeit zu nutzen, das Bestehende in Frage zu stellen. Apropos das Entstehende, du hast vorhin darüber gesprochen, ihr hattet, bevor sich sozusagen deine Organisationseinheit auch entwickelt hat, auch mit den Personen, die da, Menschen, die dahinter stehen, hattet ihr eher eine organisatorische IT, ne? Also organisationsgetrieben, organisationsfokussiert. Das habe ich jetzt so verstanden, die verantwortest du jetzt aber mit. Also die IT ist Teil deines Arbeitsbereiches. Wie hat sich denn die Transformation gestaltet? Hattest du Glück und so, wenn man im Bild bleibt, so das Change, du hattest einen Haufen, die halt Lust hatten, was zu ändern, oder musstest du dich mit vielen Bremsern und Bremserinnen auseinandersetzen und viel Bedenkenträgertum und vielleicht eben auch Fürstentümern, die gesagt haben, wir haben das aber jetzt doch nicht alles umsonst gebaut. Wie war denn so deine Transformationserfahrung, die dann mit zu integrieren oder mitzunehmen? Vielleicht musstest du sie ja gar nicht integrieren.
Ja, also wir haben tolle Leute in der IT, also das muss man einfach mal voranstellen. Und ich habe schon in Projekten natürlich auch jetzt vor der aktuellen Situation schon sehr eng mit den Kollegen zusammengearbeitet. Oder? Und in der Zusammenarbeit merkt man natürlich auch so, okay, also wie sind unterschiedliche Sichtweisen? Also ich gucke wahrscheinlich, gerade in der Vergangenheit habe ich anders auf Probleme oder auf Sachen geschaut, als jetzt dann vielleicht der eine oder andere in der IT. Ich glaube, wichtig ist, dass man diese unterschiedlichen Sichtweisen zulässt. Also wenn ich da jetzt stehen würde und sagen, nein, hier, kundenzentriert heißt so und so, Ich glaube, da kriegst du keine Akzeptanz mit, sondern es ist wichtig, den Leuten, den Mitarbeitern zuzuhören, weil da ist das Wissen einfach verortet. Es gibt einen Grund, warum das Aktuelle so aussieht, wie es aussieht, und es war und ist erfolgreich, ja. Und ich glaube, so gemeinsam zu sagen, okay, wie sieht eigentlich euer Bild von der Zukunft aus? Wie weit könnt ihr schauen? Was sind auch so die Challenges, die ihr seht, die ich sehe? Das war so unser Ansatzpunkt. Ich glaube, immer wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch die Stärke, dass wir so das Thema Strategieentwicklung Corporate mit digital so stark zusammengelegt haben, immer auch einen Blick hinsichtlich, wie sieht eigentlich unsere Wertschöpfung der Zukunft aus, also was sind da Szenarien, die realistisch erscheinen, und danach die Frage zu stellen, was müssen wir denn eigentlich digital machen, um das erreichen zu können. Weil ich finde es extrem schwer. Die IT ist ja in vielen Unternehmen damit konfrontiert, dass von denen ein Lösungsansatz erwartet wird. Also, ne, Olli arbeitet im Unternehmen, sagt, pass auf, du, dass die Funktionalität will ich irgendwie entwickeln, hier, mach mal. So, aber genau diese Sichtweise, wofür machen wir denn das eigentlich? Für wen machen wir denn das eigentlich? Was sind die Rahmenbedingungen dafür? Ich glaube, das sind genau die Punkte, wo man in Austausch gehen muss. Und ich finde diese Schnittstelle zwischen Business und IT extrem wichtig für ein Unternehmen. Und die progressiv zu gestalten, ist bei allen, ja, ist bei allen Restriktionen, die man vielleicht vorfindet, extrem wichtig. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch, ja, wie gesagt, gut geschafft. Da können wir immer noch weitermachen, gar keine Frage. Aber ich glaube, der IT ist ganz klar, die sind Enabler. Die sind Enabler und keine Administratoren, sondern die helfen unseren Fachabteilungen, also unseren Veranstaltungsteams, unseren Vertriebsteams, die besten Lösungen für unsere Kunden einzusetzen.
Das klingt tatsächlich super spannend. Das heißt aber auch, das ist wirklich ein Prozess, den du begleitest und auch kein Change-Projekt oder Change-Problem, das du externalisiert hast oder was ihr wirklich in-house treibt.
Ja, ich bin, klar, also wir haben ein paar Fragestellungen, die sicherlich Sinn machen, auch von außen mal begleitet zu lassen, aber alles, was so auch das Kernteam betrifft, was das Thema wirklich grundlegendes Mindset und Co. betrifft, bin ich der Überzeugung, dass wir als Führungskräfte, als Teamheads da vorangehen müssen und ein eigenes Meinungsbild kreieren müssen und in Austausch gehen müssen. Da ist von außen auch wieder ein wichtiger Impuls, aber nicht der entscheidende.
Das klingt super spannend. Dann würde ich, wir sind 7 Minuten vor 6 in die Abschlussphase gehen. Und zwar, nachdem du jetzt beschrieben hast, dass ihr jetzt natürlich in erster Linie faktisch digital denken müsst, wer weiß wie lang, irgendwann wird es halt eben die hybriden Formate geben, da hast du auch schon drüber gesprochen. Wir im Team und auch so in Richtung Trends für die nächsten Jahre und Denkweisen sagen tatsächlich mittlerweile, naja, wenn du dein Geschäftsmodell in Frage stellst oder vorankommen willst, denke digital first. Also tatsächlich gar nicht mit so einem Denke nur digital, also mach erst deinen Shop und dann etwas, sondern im Zweifel, wenn du an die Flächenplanung gehst oder wenn du irgendwie an keine Ahnung, selbst ein Hochregallager, wenn man jetzt die Chance hat, das neu zu bauen, sollte man das vielleicht ein bisschen digitaler denken als halt ein klassisches Hochregallager in Mitte der 80er Jahre. Was würdest du sagen? Denkt ihr Digital First?
Das ist eine schwierige Frage, die ich vielleicht auch gar nicht eindeutig beantworten kann. Ich glaube, das Thema Digital First ist ins Entscheidungsset mit eingeflossen. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt schon Digital First denken. Dafür ist einfach unser Kerngeschäft zu wichtig, zu elementar. Auch wir sind Messegesellschaften sind dafür gegründet worden, Veranstaltungen, also wir als Nürnberg-Messe nach Nürnberg zu bringen, hier den Austausch vor Ort zu machen und natürlich auch die Gastronomie, die Hotels in Nürnberg zu füllen. Das ist unser Geschäftszweck. Dementsprechend ist natürlich dieser Geschäftszweck mit so einem totalen Digital First auch sehr schwer vereinbar. Daher, also das Thema, wir müssen aber schon immer beleuchten, was bedeutet die aktuelle Situation auf genau den skizzierten Fall. Und wir denken natürlich auch mal weit und mal näher. Wichtig ist, glaube ich, in unserer Phase, dass wir vieles schon sehr digital bauen, aus einer ganz digitalen Perspektive. Also Beispiel, wir bauen jetzt eine IZA 365, die jetzt in 2 Wochen an den Start geht, also die Dialogplattform für die IT-Security-Branche, und sich auch mal reinzuschauen. Ein bisschen Schleicherung muss ja auch mal sein.
Nein, das ist in Ordnung tatsächlich, sonst fragen ja am Ende alle, was haben die jetzt konkret und kann ich das irgendwo sehen? Nein, schaut euch das genau da gerne an, sagt gerne eine Adresse, wahrscheinlich, wenn man es googelt, findet man es auch
direkt. Ja, IZA 365.
IZA 365, genau, da könnt ihr mal gucken, was passiert ist.
Ja, und das ist ein Ansatz, der Digital First gedacht ist. Der ist nicht Messe gedacht, der ist Digital First gedacht. Und ich glaube, so das ist ein guter Weg. Und so behalten wir uns auch alle Flexibilität, zu schauen, was so die Zukunft bringt. Denn im Moment ist es so, ja, man hat das Gefühl, man hat ja vor 80.000 Zuschauern gespielt und auf einmal hast du keine Zuschauer mehr. Aber es kann auch sein, wir sehen es ja im Fußball, die Stadien füllen sich wieder. Und ich hoffe, dass genau dieses Szenario auch für die Messewelt wieder eintritt. Und so behalten wir uns auch eine gute Flexibilität auf genau auch die kommende Zeit gut zu reagieren.
Okay, das heißt, euer Kerngeschäft werdet ihr nicht vergessen, denn ich hätte jetzt nämlich gefragt, sonst wird ja mal gefragt, wie kann man denn Bestehendes, meistens irgendwie Analoges oder analog Vernetztes, wie kann man das denn online verlängern? Ich hätte mich jetzt nicht gefragt, wie lange befürchtest du, dass es dauert, bis man irgendwann fragt, sagt man, unsere Online-Messe, kann man die eigentlich auch analog verlängern?
Ja, also das ist total spannend. Also wir haben auch vielleicht noch so als zweiter Tipp, was man sich mal anschauen kann. Wir haben mit Spotlight Metal, einer Content-Plattform für den Leichtmetallguss, vor 3 Jahren genauso einen Ansatz gefahren. Also wir haben gesagt, okay, wie kann man unterjährig eigentlich relevanten Content erzeugen und danach unterjährig an gewissen Zeitpunkten Analogveranstaltungen darstellen. Also auch das ist ein anderer Ansatz. Der hilft aber einfach, diese beiden Sichtweisen zu vereinen und eigentlich die Relevanzen zu identifizieren, die man, glaube ich, erkennen muss, um auch ein gutes Produkt bauen zu können. Also ganz, ganz, ganz offen gesprochen, wir sind zuversichtlich, dass das Geschäft wieder vor Ort langsam anläuft. Aber es ist natürlich auch so, dass der Virus, der uns da alle begleitet, natürlich auch massive Auswirkungen auf so private Ökosysteme hat. Ich glaube, ich hatte es dir auch schon erzählt, ich war neulich in Berlin im Hotel, was eigentlich mein Erlebnis war, also erste Dienstreise nach 6 Monaten so ungefähr. Und auch die Experience im Hotel ist eben völlig, also ja, das ist keine mehr. Und das muss ich, glaube ich, erstmal alles mal wieder auf so ein gewisses Level zurückbewegen, damit wir auch eine ganz konkrete Ableitung treffen können.
Ja, zumal gerade da ja wirklich auch jetzt nicht die größten Budgets jetzt noch liegen, um halt innovativ zu sein, um gegebenenfalls zu sagen, ja, deinen Frühstücksteller mit aufs Zimmer nehmen müssen, ist vielleicht auch gar nicht so eine sexy Erfahrung, um zu frühstücken. So ist es. Martin, eine Stunde ist wie versprochen im Fluge vergangen. Vielen, vielen Dank für die tiefen Insights in deine Arbeit, in deine Gedanken und eure Gedanken als Team und in eure Strategie. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass ihr da noch coole neue Produkte launchen werdet. ITSA 365 sei hier nochmal beworben. Und ich bedanke mich für deine Zeit und sage bis zum nächsten Mal, bestimmt auch im Rahmen einer der nächsten Events bei uns. Vielen Dank.
Danke, Olli. Hat Spaß gemacht.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, der nächste Digital Business Talk findet, wenn ich mich nicht irre, am 22.10. statt. Das heißt, wir gehen weiter durch den Herbst. Dann geht es um ein ganz trockenes Thema, nämlich Dateninteroperabilität. Bis dahin übe ich das Wort auch noch ein bisschen mehr. Klingt erstmal trocken, ist aber super spannend. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Donnerstag und eine gute Zeit, wann immer ihr euch hört, uns hört auf YouTube, Spotify, iTunes. Abonniert uns, folgt uns, kommentiert uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke Martin, auf Wiederhören und Wiedersehen.